Bis hierher und noch weiter von Marlene Reichenberg. Amor ist der größte Spitzbube unter den Gütern, der Widerspruch scheint sein Element zu sein. Giacomo Casanova, 1725 bis 1798. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Im Inneren der festlich mit Buchzweigen und weißen Pfingstrosen geschmückten barocken Klosterkirche herrschte erwartungsvolle Stille. Die Sonne schien durch die farbigen Glasfenster in den Altarraum und malte bunte Ornamente auf den Boden des Mittelgangs. Der Geruch nach frischen Blumen, Kerzenwachs und Weihrauch hing in der Luft. Die ältere Frau, neben die sich Marie im letzten Moment noch an die äußerste Kante der Holzbank gequetscht hatte, reckte ihren Hals, um nichts von der Show zu verpassen. Sie trug ein senfgelbes Kostüm, dessen Farbe und Stoffbeschaffenheit Marie fatal an die Übergardine im Esszimmer ihrer Eltern erinnerte und hatte während der Trauungszeremonie ständig gerührt geschnieft. Der bärtige, milde, lächelnde Priester hatte die Aufforderung kaum ausgesprochen, da fielen die frisch Getrauten auch schon übereinander her. Man konnte es anders nicht bezeichnen. Der junge, bullige wirkende Mann im dunklen Hochzeitsanzug riss die zierliche Blondine, der er vor ein paar Minuten das Jawort gegeben hatte, so heftig an sich, dass sie mit ihrem langen Kleid ins Straucheln geriet und direkt an seine breite Brust fiel. Sie gab einen kleinen, erschreckten Jauchzer von sich, klammerte sich an seinen Hals, legte den Kopf mit dem daran befestigten Schleier in den Nacken und sah ihn erwartungsvoll an. Er fackelte nicht lange, drückte sie fest an sich, beugte sich zu ihr hinunter und legte seine Lippen auf die ihren. Marie erinnerte sich daran, dass die beiden schon bei den diversen Vorgesprächen nie die Finger voneinander hatten lassen können. Bei der Generalprobe waren sie eine halbe Stunde zu spät und völlig zerzaust im Out-of-Bed-Look aufgekreuzt. Die Hochzeitsgäste kamen nun in den Genuss, ihre voyeuristischen Neigungen ausleben zu dürfen. Alle starrten nach vorne und die anwesenden Frauen zückten beinahe unisono Taschentücher, um sich damit die Rührungstränen aus den Augen zu tropfen. Obwohl Marie diesen speziellen Moment gefühlte tausendmal miterlebt hatte, wurde ihr immer wieder die Kehle eng. Sie liebte den Hochzeitskuss vor dem Altar, wenn die Paare ihre Liebe zum ersten Mal als offiziell Verheiratete zeigen durften. Je nach Temperament und Schamgefühl fiel der Kuss länger oder kürzer aus, aber stets spürten die Anwesenden dabei diesen Zauber, diese Aura von uneingeschränkter Zärtlichkeit, Zuneigung und Leidenschaft füreinander, die das Brautpaar umgab. Wie immer saß Marie in der Nähe des Eingangs, am Rande einer der hintersten Kirchenbänke, um als erste unbemerkt hinausschlüpfen zu können, bevor der offizielle Auszug von Priester, Ministranten, den frisch Vermählten sowie den Gästen aus der Kirche erfolgte. Ab da begann ihre Arbeit, der krönende Abschluss dessen, was sie zusammen mit dem Brautpaar seit Monaten in allen Einzelheiten akribisch geplant und organisiert hatte. Als Weddingplanerin oblag ihr die Aufsicht über die gesamte Feier und die Verantwortung dafür, dass alles reibungslos ablief. Kleinere Pannen mussten vom Brautpaar und Gästen möglichst unbemerkt ausgebügelt werden, damit keine schlechte Erinnerung diesen einzigartigen Tag trüben konnte. Aber der Gottesdienst war noch nicht zu Ende und sie hatte noch einige Minuten, in denen sie sich hemmungslos der Rührung und Freude darüber hingeben durfte, dass wieder einmal die Liebe gesiegt hatte. Es wurde zwar ständig behauptet, dass Heiraten und Monogamie bei der heutigen Jugend out wären. Marie allerdings erlebte das bei ihren Paaren völlig anders. Die konnte es kaum bis zum Hochzeitstag erwarten und sprühten vor Begeisterung. Oft hatten sie und auch ihr Freundeskreis ausgefallene Ideen, wie man diesen Tag unvergesslich machen konnte. Und wenn nicht, dann sorgte Marie für die passenden Vorschläge. Sie dachte mit einem warmen Gefühl im Bauch an ihre eigene Beziehung zu Olli. Oliver und sie hatten sich über gemeinsame Freunde kennengelernt und Marie war von seiner ruhigen, bedächtigen Art fasziniert gewesen. Allerdings war er bereits vergeben und damit für Marie tabu gewesen. Sie hielt sich in der Folgezeit bewusst von ihm fern und versuchte, ihn aus ihrem Kopf zu schlagen. Doch dann trennten er und seine langjährige Freundin sich ganz überraschend. 2 Monate später signalisierte er ernsthaftes Interesse an der überglücklichen Marie und nun waren sie seit einem halben Jahr ein Paar. Leider sahen sie sich aufgrund ihres Arbeitseinsatzes und seines zeitaufwendigen Studiums nicht so oft, wie Marie es sich gewünscht hätte. Hinzu kam Ottis Hobby, Tennis. Er spielte nicht nur zum Spaß, sondern bestritt für seinen Club viele Turniere, die natürlich an den Wochenenden ausgetragen wurden. Sie hoffte so sehr, dass er im kommenden Jahr endlich seine Diplomarbeit fertigstellen konnte und einen lukrativen Job erhalten würde. Er und sie würden zusammenziehen und heiraten. Dann könnten sie beide zusammen da vorne am Altar stehen, in diesem wunderschönen Kleid, das sie sich insgeheim schon lange bei ihren beruflich bedingten Streifzügen durch die Brautmodengeschäfte ausgesucht hatte. Es stand ihr hervorragend, passte perfekt und ja, sie hatte niemandem davon erzählt. Aber es hing seit knapp 4 Wochen in ihrem Kleiderschrank, versteckt hinter ihren Wintermänteln. Wer wusste schon, ob es genau dieses Modell noch geben würde, wenn sie es brauchte? Als Anhängerin des positiven Denkens handelte sie nach dem Grundsatz, so zu tun, als ob ihr Wunsch bereits in Erfüllung gegangen wäre. Olli würde in einem Hochzeitsanzug bestimmt umwerfend gut aussehen. Marie selbst würde einen Brautstrauß aus zarten weißen Kallablüten kombiniert mit rosa Orchideen und grünen Rispen tragen und ihr Bräutigam eine Boutonniere, eine Blume aus ihrem Brautstrauß, die sie ihm am Hochzeitsmorgen höchstpersönlich als Zeichen ihrer Verbundenheit ins Knopfloch stecken würde. Leider war Olli so gar nicht der romantische Typ. Marie konnte ihn förmlich hören, wie er sich über das ganze Brimborium, wie er es nannte, beschweren würde. Er als angehender, nüchtern denkender Wirtschaftsingenieur fand ohnehin, dass man ihren Beruf nicht ernst nehmen konnte. Er hatte nichts gegen Hochzeiten und das Verheiratetsein, aber dann bitteschön mit Verstand und Vernunft. Ohne dass sich die Kirche einmischte und ohne den ganzen sentimentalen Hype, der von den meisten um den Tag ihrer Eheschließung gemacht wurde. Als Marie und er sich zu Beginn ihrer Beziehung über ihre Berufswahl unterhalten hatten, geriet sie über all die wunderbaren Dinge ins Schwärmen, mit denen man seinen Hochzeittag zu einer unvergesslichen Feier machen konnte. Olli hatte unglaublich dreingeschaut, als sie ihm von Trauungsorten auf der Zugspitze in der Gondel eines Heißluftballons im Zoo oder im Fußballstadion berichtete. Sie schilderte ihm begeistert die vielen lustigen Sketche und Spiele, mit denen eine Hochzeitsfeier kurzweilig gestaltet werden konnte, so zum Beispiel das beliebte Wadenraten, und Ollis Miene wurde ausdruckslos. Als sie fertig war, hatte er überlegen, gelächelt und entschieden erklärt, dass er, wenn er überhaupt nur standesamtlich und mit dem kleinmöglichsten Kreis an lässiger Verwandtschaft heiraten würde und garantiert nicht zulassen würde, dass sich seine Braut oder er durch nackte fremde Körperteile tasten müsste. Seitdem hatte er zu Maries geheimem Bedauern das Thema Hochzeit nie wieder angeschnitten. Aber, so tröstete sie sich, zumindest war er kein totaler Hochzeitsverweigerer, und was die Feier und deren Ablauf anging, so würde sie ihn schon noch von etwas mehr Romantik und Spaß davon überzeugen. Abrupt kam sie in die Gegenwart zurück, als leise Unruhe in den Kirchenbänken aufkam. Vereinzelt war Wispern und Kichern zu vernehmen. Marie starrte alarmiert nach vorne. Die beiden Hauptpersonen küssten sich noch immer und zusehends leidenschaftlicher. Sie schienen völlig vergessen zu haben, wo sie sich befanden. Die um einen Kopf kleinere Braut verschwand während ihres leidenschaftlichen Kusses beinahe völlig in den Armen ihres Mannes. Es sah aus, als wäre er dabei, sie mit Haut und Haaren aufzufressen. Zwischen ihre dicht aneinander gepressten Körper passte kein Blatt Papier und Marie registrierte entsetzt, dass sich ihre Unterleibe aneinander rieben, während die Hände des Bräutigams ungeniert über den in weiße Brüßler Spitze verpackten Po seiner Frau wanderten und sich von dort aus über ihre Rippen zielstrebig nach oben in Richtung ihres üppigen Dekolletés bewegten. So hemmungslos, wie die beiden sich benahmen, waren sie im Begriff, direkt vor dem Altar die Hochzeitsnacht zu vollziehen. Marie war ganz und gar nicht prüde, aber sie konnte nicht zulassen, dass das Paar seine kirchlichen Trauung so aus dem Ruder laufen ließ, nur weil bei den beiden die Hormone Amok liefen. Der Pfarrer stand unstößig hinter seinem Altar, trat von einem Fuß auf den anderen, und man sah ihm das Dilemma, in dem er sich befand, förmlich an. Anfangs hatte er seinen Blick genau wie alle anderen gerührt auf das sich küssende Pärchen gerichtet, nun aber angesichts der selbstvergessenen, immer hitziger werdenden Leidenschaft, die die Jungvermählten direkt vor ihm an den Tag legten, befürchtete er offensichtlich eine Entweihung seiner Kirche. Seine Augen irrten unruhig hin und her und nach oben zur bemalten Stuckdecke, als ob er von dort eine Lösung erwarten würde. Schließlich faltete er die Hände vor seiner Brust und räusperte sich, was wegen des vor ihm stehenden Mikrofons bis in den letzten Winkel der Kirche deutlich zu hören war. Leider ging dieses Geräusch in einem ebenso deutlich vernehmen Aufstöhnen der Braut unter. Das Kichern der Gäste schwoll zu halblautem Gelächter an und man hörte, wie jemand leise in die Hände klatschte. In der ersten Reihe erregte ein kopfschüttelndes, goldblondes gefärbtes Haupt mit einem direkt in die Frisur eingearbeiteten blauen Hütchen Maries Aufmerksamkeit. Die Frau hatte sich mitten in der Bank halb erhoben und wehrte sich energisch gegen die Versuche des neben ihr sitzenden Mannes, sie wieder auf die Sitzfläche zu ziehen. Marie hatte bereits das Vergnügen gehabt, sie kennenzulernen, die Brautmutter. Diejenige, die als einzige nicht mit der Wahl ihrer Tochter einverstanden war, weil der liebenswerte, leidenschaftliche Vittorio lediglich Besitzer dreier gutgehender Pizzerien im Großraum München war und kein Rieder oder smarter Juniorchef einer weltbekannten, umsatzstarken Konzerns. Ihre Körperhaltung ließ kein Zweifel daran, dass sie demnächst zum Altar stürmen, ihrem Schwiegersohn lautstark die Meinung über sein unangemessenes Verhalten geigen und damit einen äußerst unschönen Akzent auf die feierliche Trauung legen würde. Verheiratet waren die beiden glücklicherweise bereits, aber diese Frau brachte es am Ende noch fertig, einen Streit zwischen Vittorios heißblütigen italienischen Verwandten und den illustren, aus Hamburg angereisten hanseatischen Familienmitgliedern der Braut auszulösen und damit die Hochzeitsfeier zu sprengen. Im schlimmsten Fall würde sich das Brautpaar am Ende auch noch in die Wolle kriegen. Marie spürte, wie ihr in der relativ kühlen Kirche warm wurde. Obwohl sie nicht für den überschießenden Hormonstoff von Vittorio und Lena verantwortlich war, fühlte sie sich verpflichtet, den drohenden Eklat zu verhindern. Aber wie? Immerhin saß sie ganz hinten und damit zu weit weg vom Geschehen, um wirkungsvoll eingreifen zu können. Ihre Augen klickten. Hilfe suchen zu der zierlichen Fotografin seitlich des Altars, die bis vor ein paar Minuten noch eifrig Bilder von der Trauung und dem beginnenden Hochzeitskuss geschossen hatte. Trotz ihres eleganten dunkelblauen Hosenanzugs und den streng zu einem Tut nach hinten genommenen schwarzen Haaren wirkte sie auf mädchenhafte Weise unschuldig. Auch sie hatte ihre Kamera senken lassen. Ihre ebenmäßigen Gesichtszüge hatten sich zu einem unmerklich leichten, spöttischen Lächeln verzogen. Die großen, dunklen Augen waren interessiert auf das in sich versunkene Paar gerichtet. Marie kannte Lou gut genug, um zu wissen, dass sie von sich aus garantiert nichts unternehmen und wie ein interessierter Kinozuschauer den Fortgang des Geschehens abwarten würde. Ihre leider nur engelhaft wirkende Freundin hatte außerhalb ihres Fotostudios so gar kein Feingefühl oder gar Mitleid mit Leuten, die drohten, sie zu blamieren. Aber Marie war wild entschlossen, ihre beiden Klienten nicht ins offene Messer laufen zu lassen. Hektisch wühlte sie in ihrer Handtasche, bis sie ihr Handy fand. Sie zog es heraus und tippte rasch den Code ein. Die Gardinenfrau neben ihr löste ihren mittlerweile teils interessierten, teils ungläubigen Blick vom Altar und zischte ihr zu. Der Pfarrer hat ausdrücklich gesagt, man soll die Handys ausschalten. In der Kirche wird nicht telefoniert. Marie war generell völlig mit dieser Regel einverstanden und befolgte sie normalerweise auch, um peinliches Aufsehen und Störungen zu vermeiden. Es reichte schon, wenn man sich in der Straßenbahn befand, jeder um einen herum von Gott und die Welt angerufen wurde und völlig herum ungeniert die intimsten Dinge erörterte. Um originell zu erscheinen, gaben sich die meisten Menschen ja leider nicht mehr mit den normalen Klingeltönen zufrieden. Man stelle sich vor, mitten in einer ergreifenden Trauungszeremonie würde plötzlich das Läuten von Kuhglocken, ein stampfender Presslufthammer oder Hellspells von AC/DC erklingen. Maries Handy spielte passend zu ihrem Job bei Anrufen und eingehenden Nachrichten die Melodie von Everlasting Love ab. Jetzt leuchtete der kleine Bildschirm auf und sie hielt das Telefon sicherheitshalber außer Reichweite ihrer strafend dreinblickenden Nachbarin. Das hier war ein Notfall. Das Brautpaar stand kurz davor, sich öffentlich die Kleider vom Leib zu reißen. Und der Schwiegerdrachen war auf Kriegsfuß. Tu etwas, tippte sie hektisch, drückte auf Senden und hoffte, dass ihre Freundin ihr Smartphone eingeschaltet und auf Vibrationsalarm gestellt hatte. Mit angehaltenem Atem starrte sie Lou an. Zu Maries grenzenloser Erleichterung reagierte diese und löste diesen Blick vom Brautpaar. Mit ihrer freien Hand griff sie in die linke Hosentasche, zog unauffällig ihr Handy heraus, sah kurz auf den Bildschirm und dann fragend in Maries Richtung. Diese nickte ihr energisch zu. Lou handelte glücklicherweise sofort und geistesgegenwärtig. Sie tat einen Schritt nach vorne, hob die Kamera mit einer Hand und stieß dabei mit ihrem Ellbogen gegen eine am Rande des Altars stehende Messingvase mit Pfingstrosen. Diese fiel mit lautem Scheppern zu Boden und Luisa entfuhr ein durch die Kirche hallendes, gespielt erschrecktes »Oh, sorry, tut mir leid«. Rasch kniete sie sich hin und sammelte vorsichtig die verstreuten Rosen auf, um sie wieder in die unversehrt gebliebene Vase zurückzubefördern. Das Brautpaar fuhr auseinander, sah sich verwirrt um und lächelte dann verlegen, bevor es sich auf den Beinen mit Blumen geschmückten Stühlen vor dem Altar niederließ und den Körperkontakt auf ein sittsames Händchenhalten reduzierte. Der Pfarrer atmete erleichtert auf, nickte nach oben zur Empore und der Organist strimmte »A moment like this« an. Aufatmend verstaute Marie ihr Smartphone wieder in die Tasche und ließ ihre angespannten Schultern sinken. Dem Herrn sei Dank dafür, dass Lou und sie ein eingespieltes Team waren und sich nach dreijähriger Zusammenarbeit beinahe blind verstanden. Und dass ihre einst so eigenwillige Freundin ausnahmsweise ohne Zögern Maries Anweisung befolgt hatte. Eine halbe Stunde später nahm das etwas derangiert wirkende Brautpaar im strahlenden Sonnenschein auf dem Kirchvorplatz die Glückwünsche der Schlange stehenden Gäste entgegen. Marie stand abseits, dass sie erst ganz zum Schluss nach allem anderen gratulieren wollte. Sie registrierte, dass Vittorias Mund und auch seine Schneidezähne mit blutrotem Lippenstift verschmiert waren. Unter Lenas verlaufenden Wimperntusche erzeugte schwarze Augenringe in ihrem ansonsten strahlenden Gesicht. Die beiden wirkten, als ob sie in einer Vampirparodie die Hauptrollen innehätten. Kein Wunder nach diesem Kuss. Eben gratulierte Lenas Mutter den beiden. Sie umarmte ihre Tochter flüchtig und flüsterte ihr dabei mit unbewegter Miene etwas ins Ohr, worauf Lena sie erschrocken ansah und sich instinktiv mit den Fingern über die Unterlider wischte, wobei sie die schwarze Farbe noch mehr verteilte. Vittoria bekam lediglich einen Händedruck, der so knapp ausfiel, als ob seine Schwiegermutter auf eine heiße Herdplatte gefasst hätte. Dann trat sie rasch zur Seite. Lenas fröhlich wirkender Vater umarmte das Paar herzlich. Die Schlange der Gäste hinter ihm war ellenlang und Lou bestätigte den Auslöser ihrer Kamera im Sekundentakt. Marie überlegte fieberhaft, wie sie die beiden möglichst unauffällig wieder fototauglich machen könnte, als Vittorias Mama sich energisch zu Lena und ihrem Sohn vorarbeitete. Das Paar liebevoll in die Arme schloss und ihnen lautstark alles Glücke der Welt, Wille Bambini und Gottes ewige Segen wünschte. Dabei kramte sie in aller Ruhe ein Stofftaschentuch aus ihrem riesigen Umhängebeutel, spuckte drauf und wischte Lena gekonnt die Wimperntusche von den Stellen, wo sie nicht hingehörte. Obwohl Vittorio versuchte, sich dagegen zu wehren, ließ sie gleich darauf mit der Rückseite des Tuches dem verschmierten Mund ihres Sohnes dieselbe Behandlung angedeihen und schaffte es mit ihrem fröhlichen Lachen und Plappern, das Ganze lustig und nicht peinlich wirken zu lassen. Als die Kinder, wie sie die beiden nannte, wieder präsentabel aussahen, trat sie zur Seite und ließ die anderen zum Umarmen und Händeschütteln vor. Marie trat neben die eifrig fotografierende Lou und flüsterte, »Dein Vasentrick war Rettung in letzter Sekunde. Wer weiß, was die zwei im Altar sonst noch für eine Show geboten hätten.« Lenas Mutter war auf 180, die hätte glatt es fertiggebracht, nach vorne zu stürmen, beide auseinanderzureißen, die Braut zu ohrfeigen und den Gottesdienst zu versauen. Sie beobachtete immer noch die säuerlich wirkende Miene der so etwas abseits stehenden Braumutter und betete, dass sich die Frau wenigstens heute mit boshaften Bemerkungen zurückhalten würde, damit das Brautpaar ungehindert und fröhlich feiern konnte. Vittorio und Lina hatten sich bis zum Tag ihrer Hochzeit nicht von ihrem ablehnenden Verhalten beeindrucken lassen und Marie hoffte für die beiden, dass dies auch in Zukunft so bleiben würde. Sie war froh darüber, dass Vittorio und Lena hier im Wohnort seiner Familie im Großraum München sesshaft werden wollten und sich damit weit genug entfernt von Lenas, leider so gar nicht mütterlich wirkenden Erzeugerin und deren negativen Einfluss befanden. Lou lachte leise, ohne den Blick vom Display ihrer Kamera zu nehmen. »Die Alte ist doch nur neidisch. Schau dir mal ihren Mann an. Der amüsiert sich blendend und sieht nicht so aus, als ob er je scharf auf sie gewesen wäre. Wahrscheinlich hat er sie nur einmal beglückt, als seine Tochter entstanden ist.« Lenas Vater stand meterweit von seiner Frau entfernt, inmitten einer lachenden und schwatzenden Traube von italienischen Verwandten, in deren Sippe seine Tochter eingeheiratet hatte, und versprühte seinen Charme. Marie konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Ihre Freundin hatte noch nie ein Blatt vor den Mund genommen und sprach gnadenlos aus, was andere allenfalls dachten. Damit hatte sie schon viele in ihrem Bekanntenkreis vor dem Kopf gestoßen. Normalerweise liebte Marie ihre scharfe Beobachtungsgabe und fand ihre treffenden Bemerkungen erfrischend und amüsant. In Luisas Gesellschaft wurde einem nie langweilig, auch wenn sie manchmal selbst Opfer ihrer scharfen Zunge wurde. Vor allem dann, wenn Lou sich bemüßigt fühlte, Maries Beziehung zu Olli zu kommentieren.